Was für ein Unterschied. Wie Tag und Nacht.
Bitte zurückbleiben.
Oder wie Stadt und Land. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Städter und Bauern, was sie noch oder wieder miteinander zu tun haben. Herzlich willkommen zur Sendung Radio Slowfoot München in der Sendereihe Leib und Seele bei Radio LoRa 92.4. Dazu begrüßt Sie hier wie immer Rudolf Böhler. Wer in einer Großstadt lebt, hat es gut. Er ist reichlich versorgt mit Lebensmitteln. An fast jeder Ecke gibt es einen Supermarkt, Discounter, Bäcker, Obst- und Gemüsehändler. Wer aber ein bisschen bewusst lebt, fragt sich schon, wo kommen denn die Sachen her, die es da zu kaufen gibt? Welche Strecke haben sie zurückgelegt? Welche Qualität haben sie? Wie wurden sie erzeugt? Genügen sie dem Anspruch gut, sauber und fair? Gerade München hat ein Umland, in dem noch viele bäuerliche Betriebe gute und saubere Lebensmittel fair erzeugen. Andererseits aber können mehr und mehr dieser Betriebe nicht mehr existieren und müssen aufhören. Kann das unser Interesse sein, dass wir die Quellen vor der Haustür versiegen lassen und unser Essen von weit her kommt und in einer nicht mehr kontrollierbaren Qualität? Wir müssen als Städter ein Interesse daran haben, dass Lebensmittel möglichst in unmittelbarer Nähe, möglichst aus dem Umland und möglichst aus kleinen Höfen kommen, deren Erzeugung für uns transparent und nachvollziehbar ist. Schon früh hat Slowfoot München diese Notwendigkeit erkannt und die Arbeitsgruppe Städter und Bauern gegründet, um Verbraucher und landwirtschaftliche Erzeuger einander wieder näher zu bringen. Denn die meisten Städter haben ja keine Ahnung davon, wie so ein Bauernhof eigentlich läuft und wo seine Probleme liegen. Und die Bauern wissen oft gar nicht, was der Städter eigentlich von ihnen will und wie sie ihre Produkte in der Stadt an den Mann und an die Frau bringen. Johannes Butzei, früherer langjähriger Leiter der Münchner Slowfood-Gruppe, kann als Gründervater dieser Initiative gelten, die sich zuerst Städter werden Bauern, dann Städter und Bauern nannte und heute als Genussgemeinschaft Städter und Bauern in Form eines Vereins auf eigenen Beinen steht. Johannes, erzähl mal, wie bist du eigentlich auf die Idee mit den Städtern und Bauern gekommen?
Nun ja, es gibt seit einigen Jahren schon das Vorbild der Community Supported Agriculture, das von zu uns aus den USA rüberkam, vorher aber eigentlich schon in Japan lange Zeit praktiziert wurde. Und München, das Konvivium München und Oberbayern, muss man ja dazu sagen, zum großen Teil auch, bietet sich halt direkt für so eine Initiative auch an. Wir haben vor den Toren von München noch sehr viele bäuerliche Kleinbetriebe, wir haben Familienbetriebe, wir haben auch sehr viele ökologisch wirtschaftende Betriebe. Und das Angebot in München selbst ist natürlich alles andere in der Regel als ökologisch und von kleinbäuerlichen Betrieben. Und da stellt sich halt die Frage, wie bringen wir diese beiden Teile, die Stadt und das Land, wieder näher zusammen? Und daraus ist dann die Idee gekommen, eine Initiative zu starten, die sich ursprünglich Städter werden Bauern nannte, aber dann später umbenannt wurde in Genussgemeinschaft Städter und Bauern.
Der Hintergedanke ist es so ein bisschen, dass die Stadt München als großes Konstrukt sozusagen auch ein Hinterland braucht, aus dem sie sich versorgt. Und die Bauern um München rum brauchen die Stadt wiederum auf der anderen Seite, um ihre Produkte verkaufen zu können. Wo war denn da der Bruch zwischendrin, dass das nicht funktioniert hat?
Nun, der Bruch liegt einfach darin, dass die wenigsten wirklich die Gelegenheit haben, aufs Land hinauszufahren, sich die entsprechenden Hofläden zu suchen und vor allen Dingen sie regelmäßig aufzusuchen. Es geht nicht darum, dass man mal beim Ausflug mal ein bisschen Käse oder ein paar Eier oder auch ein Stück Fleisch mitnimmt, sondern es geht um den regulären, regelmäßigen Austausch, die regelmäßige Versorgung. Und die ist natürlich auch in München sehr stark durch den Lebensmitteleinzelhandel bestimmt und durch die entsprechenden Strukturen.
Es ist ja sicher auch mit ein Grund gewesen, dass die beiden Parteien, nenne ich sie jetzt mal, die Bauern und die Städter, eigentlich nichts mehr voneinander gewusst haben.
Das ist sicher richtig. Gut, wir haben natürlich immer schon mal wieder Ausflüge ins Umland gemacht. Wir haben auch Bauernhöfe besucht. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe auch besucht. Ganz klar natürlich zum Beispiel die Hermannsdorfer Landwerkstätten oder auch den Biohof Braun in Dürneck bei Freising. Aber das allein reicht nicht aus. Ja, was wirklich auffällig war, war, dass die Städter auf der einen Seite sehr romantische Vorstellungen von bäuerlicher oder auch ökologischer Landwirtschaft haben und auch von dem, was vielleicht hier in München angeboten wird, da entsprechende Erwartungen haben, die sicher auch aus der Fantasie zum Teil gespeist sind. Auf der anderen Seite die Landwirte, die bäuerlichen Familien, die für die halt das normale Umfeld das Dorf ist und die ländliche Umgebung, in der sie halt ihre Arbeit tun. Und diese beiden, sage ich mal, Welten aufeinanderstoßen zu lassen oder erstmal zusammenzuführen, das brachte dann schon einige erstaunliche Sachen zum Vorschein.
Wie geht man denn sowas an, wenn man die beiden zusammenbringen will?
Ja gut, also zunächst einmal muss ich ja sagen, die Initiative ging ja vom Convivium oder im Convivium München fing das ja an. Die Initiative ging vom Convivium München aus und wir haben uns natürlich dann schon im Vorfeld Gedanken gemacht, was erwarten wir, was wollen wir, was können wir auch selbst beitragen. Es ist ja keine Einbahnstraße. Was können wir auch beitragen? Wo könnten wir denn ansetzen? Es geht auch nicht allein nur darum, einfach nur Einkäufe von sozusagen von der Stadt aufs Land zu verlagern, sondern es sollte auch natürlich dabei eine Landwirtschaft gefördert werden und unterstützt werden, die uns von unserem Slowfood-Gedanken her sehr nahe liegt. Ja? Und da bietet sich natürlich solidarische Landwirtschaft an, weil wir wissen, dass sehr viele Betriebe, auch im Umland, gerade wenn es kleinere Betriebe sind, sehr zu kämpfen haben, häufig auch auf der finanziellen Seite in Bedrängnis gekommen sind oder es zumindest da nicht leicht haben. Und dann werden verschiedene Ideen entwickelt, zum Beispiel sich auch an einem Bauernhof zu beteiligen. Oder bestimmte Arbeiten zu unterstützen, vielleicht auch selbst Wünsche an den Landwirt zu richten und so weiter und so weiter.
Ein Bauernhof zu unterstützen, das hört sich jetzt nach Spendenaktion an, aber das ist es ja nicht.
Nein, natürlich nicht. Und das sollte auch kein Kreditersatz oder so etwas sein, sondern es sollte tatsächlich eine Möglichkeit sein, also über die finanzielle Unterstützung hinaus eine Kooperation auf Augenhöhe. Ja, und finanzielle Unterstützung, das hört sich jetzt so an, als würden wir also den Bauern sozusagen eine Summe zur Verfügung stellen und der könnte damit machen, was er wollte. Oder als würde der Bauer als Bittsteller dastehen. Das ist es auf keinen Fall, sondern das Wichtigste war für uns, dass eben die Landwirte auch die Möglichkeit haben, realistisch, mit einer realistischen Summe zum Beispiel, zu planen, auch bestimmte Projekte voranzubringen. Und in dem Zusammenhang kamen wir dann auf den Werner Hase in Fischbachau, der damals auf der Suche war nach einer Finanzierungsmöglichkeit für einen neu zu errichtenden Hofladen und eine Käserei. Und daraufhin haben wir überlegt, wie können wir das miteinander verbinden und dann kam die Idee mit den Anteilsscheinen auf. Also wir haben dann sogenannte Genussscheine, Genussrechte ausgegeben. Man muss immer da ein bisschen abwägen, wie das Vokabular da ist. Und das heißt, es haben sich Städter gefunden, die für einen Mindestbetrag von 500, aber manchmal auch ein Vielfaches nach 500 Euro, aber auch ein Vielfaches davon Anteile gezeichnet haben und deren Betrag wurde oder wird immer noch verzinst in einer gewissen Höhe, aber nicht in Form von Geld, sondern in Form von Lebensmitteln vom Hof.
Also man bekommt da Gutscheine und kann mit den Gutscheinen auf dem Hof wieder einkaufen.
Wieder einkaufen oder es sie anrechnen lassen. Also die Familie Hase hat zum Beispiel auch Ferienwohnungen oder betreibt auch eine Alm und da kann man das dann ebenfalls einlösen. Ja.
Also es werden ganz bestimmte scharf umrissene Projekte auf dem Hof unterstützt.
Richtig.
Und nicht einfach einen Hof bezuschusst.
Nein, das auf keinen Fall. Ursprünglich dachten wir auch, also die erste etwas hochfliegende Idee, sage ich mal, war die Umstellung eines konventionell wirtschaftenden Bauernhofs auf Biolandwirtschaft. Also das haben wir dann ziemlich schnell gesehen, dass wir also dazu überhaupt nicht fähig und berufen sind. Das haben wir dann ziemlich schnell sein lassen. Das war mal so die ist so ein Beispiel für städtische Hybris, würde ich mal sagen. Ja. Und beim Werner Hase kam halt noch dazu. Er ist einer der ein wenigen Höfe, die im Murnau Werdenfelser Rinder halten. Und für die haben wir ein besonderes Faible, weil das ja unser allererster Arche-Passagier im Convivium München war.
Was gab es denn noch für andere Projekte auf anderen Höfen, die da auf diese Art und Weise unterstützt worden sind?
Ja, wir haben dann als zweites den Demeterhof der Familie Friedinger, den Löfflerhof in Farchach bei Berg am Starnberger See gefunden, auf Initiative auch von dem Professor Gottwald, dem Vorstand von der Schweißfurt-Stiftung. Und die wollten ihre Milchkuhhaltung erweitern um einen Geflügelbetrieb, das heißt also für die Eierproduktion. Also jetzt nicht Schlachtgeflügel, sondern Eierproduktion. Und dafür brauchten sie einen Hühnerstall, und der auch den ökologischen Vorgaben entspricht. Und das haben sie dann mit uns zusammen auch geplant. Auch da gab es halt eine Beratung auch von Investitionsberatern, die auch mit Landwirtschaft zu tun haben. Die kamen also auch nicht ganz unbeleckt dahin, so nach dem Motto mit dem Bankerblick und den Eurozeichen in den Augen, sondern die haben das dann ganz realistisch auch geplant. Und auch da lief es so, Anteile zeichnen in einer bestimmten Höhe und dann Produkte vom Hof dafür als Zinsen erhalten. Nach Ablauf der Zeit bekommt man übrigens das Geld dann auch wieder, wenn man mag, zurück. Nach Ablauf einer gewissen Zeit, mit einem gewissen Vorlauf natürlich, damit die Bauern auch die Möglichkeit haben, diese Summe aufzubringen. Aber eben nur die reine Summe, denn die Zinsen hat man ja vorher hoffentlich genussvoll verfuttert. Ja, und das dritte Projekt war der Biohof Lenz in Zorneding, auch im Umland von München. Der übrigens der einzige Biohof in Zorneding, der einzige Biobauer. Und da ging es um den Aufbau einer Mutterkuhherde zur Rindfleischerzeugung. Und zwar auch mit einer alten Rasse, jetzt keine Murnau-Werdenfelder, sondern Pinzgauer Rinder. Auch eine alteingesessene Rinderrasse, die aus dem Salzburger Land im Prinzip kommt. Und sehr gute Muttereigenschaften hat bei den Kühen und auch sehr gute Fleischeigenschaften, auf die wir natürlich als Slowfood-Menschen auch sehr hohen Wert legen. Ja, und auch da lief es aber, nachdem wir gemerkt hatten, bei den ersten beiden kam der Run, beziehungsweise war der Run so stark und es bekamen nicht alle Interessenten ihre Anteile, wurden die Anteile zum ersten Mal da gedeckelt. Das heißt, man durfte also jetzt nicht unendlich viel kaufen, sondern man bekam 3 oder 4 Anteile maximal. Und damit musste man sich halt zufrieden geben, weil auch wirklich genügend Interessenten auch damit bedient werden konnten. Denn mittlerweile hat die Idee Furore gemacht und es kamen nicht nur Münchner, sondern es kamen dann auch die Einheimischen, also auch die Zorndinger. Und die wären natürlich absolut sauer gewesen, wenn sie da nicht hätten mitmachen dürfen.
Ich erinnere mich, dass diese Geschichte sehr erfolgreich war und der 0,nix sein Geld für diese nicht ganz billige Herde beieinander hatte.
Ja, das läuft auch nach wie vor sehr gut. Mittlerweile ist die Nachfrage doch sehr stark gestiegen und es kommt natürlich dem Hof auch zugute, dass der Sohn von Franz Lenz, also der jetzt auch den Hof hauptsächlich oder mit dem Vater zusammenführt, selbst eine Metzgerausbildung gemacht hat, also nicht nur ausgebildeter Landwirt ist, sondern auch ausgebildeter Metzger. Und er hat in Hermannsdorf übrigens gelernt und da natürlich auch gerade bei der Fleischvermarktung auch für sich dann später, wenn der Hof in Gänze übernehmen wird, auch ein Standbein schon langsam für sich aufbaut.
Was ich wichtig finde, ist, ihr macht da nicht bloß solche Projekte, dass da Geldsummen rüber geschoben werden, womit die Bauern wieder Projekte beginnen können, sondern auch so im ganz kleinen Besuche auf dem Bauernhof, wo der Bauer mal erzählen kann, wo ihn eigentlich der Schuh drückt, sprich EU-Recht, Papierkram und so weiter. und die Leute aus der Stadt mal fragen kann, was die denn eigentlich gern von ihm wollen. Und die Leute aus der Stadt dann mal kennen, wie es auf dem Bauernhof wirklich auf und zu geht.
Das machen wir zum einen. Also die Genussgemeinschaft ist ja mittlerweile ein eigener Verein geworden und wir haben nicht nur diese Projekte dann initiiert. Es gibt mittlerweile ja auch Einkaufsgemeinschaften, aber das ist ein anderes Thema und die sind auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Aber es gibt halt auch Besuche, Seminare, Kurse. Zum Beispiel kann man beim Werner Hase einen Butterkurs mal mitmachen. Man kann aber auch mal die Höfe selbst besuchen und auch mal fragen, sich für die Arbeit interessieren. Das sind die Landwirte, sofern sie Zeit dafür haben, muss man natürlich immer sagen, auch aufgeschlossen für, wenn, wie gesagt, sie gerade dafür Zeit haben, denn das ist kein 9-to-5-Job, Bauer. Und das ist auch für einen Städter sehr schwer vorstellbar. Jetzt kommt er schon extra von der Stadt angefahren und dann hat der Bauer vielleicht ausgerechnet da keine Zeit. Das ist dann vielleicht mal ein bisschen frustrierend, aber mit ein bisschen Überlegung voraus kann man also sehen, dass es eigentlich auch nicht so einfach ist. Aber davon abgesehen gibt es natürlich Dinge, die wir dann auch zum Beispiel aufgreifen, Themen, die wir aufgreifen, jetzt vielleicht nicht direkt in Kursen und bei Besuchen, aber zum Beispiel beim jährlich stattfindenden Terra Madre-Tag. Und da können die Bauern auch in einem größeren Kreis mal ihre Fragen, ihre Probleme diskutieren, ihre Sachen vorstellen, ihre Arbeit vorstellen und auch zeigen, wo es im Einzelnen vielleicht noch hakt. Und zwar nicht bei Ihnen hakt, sondern auf höheren Ebenen sozusagen.
Weil du gerade gesagt hast, Bauer und Zeit und wir vorher darüber gesprochen haben, dass Bauern Probleme haben, genügend Finanzmittel aufzutreiben, die sie in einen Hof investieren können, fällt mir die schöne Geschichte ein von einem Bauern, den ich mal angesprochen habe für eine Slowfood-Veranstaltung, ob er denn kommen könne. Und natürlich wusste ich, dass der Bauer untertags keine Zeit hat, aber ich dachte, abends geht es schon irgendwie. Mhm. Und habe dann gesagt, abends um 20 Uhr, ob er da denn kommen könne. Und er sagte mir, er muss erstmal in den Kalender schauen, ob er da Zeit hat. Er liest nämlich für die Brunata Heizungen ab. Und damit finanziert er seinen Hof, hat er mir erzählt. Mhm. Also so sieht es aus auf dem Bauernhof.
Ja, das heißt also, die Landwirtschaft allein trägt auch nicht mehr, auch wenn man das vielleicht in Anführungszeichen nur als Nebenerwerb betrachtet, hat man da gerade wahrscheinlich erst recht viel Arbeit damit. Und dann kommt eben noch dazu, dass auch sonst eben der Schuh vielleicht finanziell drückt, gerade weil man vielleicht für Investitionen vorher auch ordentlich Kredite aufnehmen musste und die Banken bedienen muss und natürlich auch da in Schwierigkeiten kommen kann. Das heißt, der Trend zum Zweit- oder auch Drittjob, wo wahrscheinlich auch noch die Frau dann oder eventuell auch die Kinder noch in Zeitungsaustragung so helfen müssen, das hält wahrscheinlich an und trägt natürlich auch dazu bei, dass auch immer weniger leider dann diesen Beruf ergreifen wollen und darin auch eine Erfüllung finden. Also es gibt wenige, die wirklich aus Überzeugung sagen, ich würde das jederzeit wieder machen im Moment. Aber es gibt Gott sei Dank auch die Gegenbeispiele, die darin aufgehen und die natürlich auch mit Abstrichen, mit persönlichen Abstrichen auch sagen, wir sind mit dem Leben zufrieden, was wir haben. Aber es ist nicht einfach.
Es gibt ein weiteres großes Kapitel, du hast es schon kurz angesprochen und dazu gibt es dann auch ein extra Interview. Das sind die Einkaufsgemeinschaften.
Ja.
Es macht halt keinen Sinn, dass jeder selber rausfährt für ein halbes Pfund Quark und zwei Sorten Käse, sondern es fährt dann einer raus und besorgt für die anderen das mit, bringt es nach München, da wird es verteilt. Vielen Dank, Johannes.
Hallo München, aufgewacht!
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie sollen gefährliche politische Ansichten haben.
Sie lügen doch wie gedruckt, die Slogan.
Yeah. München auf der 92.4.
Sie lügen doch.
Hier ist wieder Radio Slowfoot München auf Radio Lora 92.4. Petra Wehning ist ebenfalls praktisch von Anfang an mit dabei. Sie kümmert sich vor allem darum, dass Bauern für bestimmte Projekte auf dem Hof Geld von Verbrauchern aus der Stadt aufnehmen können und dass diese Projekte von unabhängigen Fachleuten geprüft sind. Petra, du bist da eigentlich von Anfang an bei diesem Programm Städte und Bauern dabei. Was hat dich eigentlich dazu geführt?
Ich war zu der Zeit, als Johannes seine Ideen entwickelt hat, der schon bei Werner und Martina Hase am Hof. Und habe da mit Werner schon viel philosophiert, wie man über zum Verbraucher hinkommt, um den mitzubeteiligen, letztlich am Risiko zu beteiligen, an der Verantwortung zu beteiligen. Das waren damals noch relativ lose Gespräche und dann ist das irgendwann mal relativ konkret geworden, als die beiden eine Käserei gebraucht hatten. Und da war das ein sehr glücklicher Moment, auf Johannes zu treffen. Und ja, das war dann der zündende Funke.
Werner und Martina Haase waren ja die ersten im Programm Städte und Bauern, die eine Investition auf ihrem Hof vorhatten und dafür Geld von den Verbrauchern in der Stadt aufnehmen wollten. Wie ist denn das erste Mal vor sich gegangen? Das war ja totales Neuland. Wie hat man das denn eigentlich gemacht?
Wir haben ja erstmal ganz lange recherchiert, was überhaupt die richtige Investitionsform ist. Das war ja, da hatten wir damals von Genossenschaften überlegt und sind dann letztlich auf Genussrecht gekommen. Der Anlass war, dass der Bau von einer Käserei notwendig wurde und die beiden das über einen Kredit nicht hätten stemmen können zu der Zeit. Und das Genussrecht bietet dazu eigentlich die beste Möglichkeit, Menschen mit zu beteiligen. Die haften, es ist also ein gewisses Risiko da und gleichzeitig haften sie nur mit ihrer Einlage. Das Risiko ist also auch kalkulierbar und der Landwirt ist davor geschützt, dass ganz, ganz viele Investoren mitsprechen möchten, weil es also kein Mitspracherecht in dem Sinn gibt. Das waren lauter Kriterien, die wir da entwickelt haben, die wichtig sind, dass das auch funktioniert. Ne? Es muss am Ende für beide Seiten stimmen, für den Verbraucher und für den Landwirt, dass beide was davon haben.
Das ist ja eigentlich, wenn ich das richtig sehe, der Hauptunterschied zu diesen amerikanischen Projekten, die es gibt, wo der Verbraucher sehr viel Mitspracherecht hat.
Ja, vermeintlich. Das ist halt immer so die Big Marketing Maschine Amerika, die dann Mitspracherecht auch ganz gerne behauptet, wo keins ist. Also letztlich, wenn man sich deren solidarische Landwirtschaften anschaut, ist das auch oft ohne Mitspracherecht, was ja auch Sinn macht. Ne? Das heißt, man muss ja den Experten sein Land bewirtschaften lassen. Und würde da jede Idee, die irgendwo in der Stadt gerade so modern ist und durch die Magazine rauscht, dazu führen, dass man dann die Landbearbeitung umstellen muss, das würde automatisch im Chaos enden.
Gerade würde ich sagen, es würde schnell im Chaos enden.
Ja.
Irgendwie. Wie funktioniert das jetzt, wenn ein Bauer sagt, ich habe ein Projekt vor mir auf dem Hof und möchte dazu Geld aufnehmen über dieses Programm? Was muss er dann tun und was tut ihr?
Da gibt es unterschiedliche Höfe. Die leichteste Variante ist die, jemand hat schon bereits einen Stammkunden und hat eine Investition vor, kennt auch die Investition schon. Und dann wird es natürlich betriebswirtschaftlich auch nochmal geprüft.
Wer macht das?
Das machen Betriebsberater, mit denen wir zusammenarbeiten.
Das machen Unabhängige von
außerhalb. Genau, das wird unabhängig nochmal angeschaut. Das ist letztlich keine Gewähr, ne? Und es ist keine Risikobewertung, wie es jetzt von Banken betrieben wird. Aber es ist zumindest mal, dass man schaut, hat das Hand und Fuß das Projekt, ne? Und lässt es sich grundsätzlich rechnen. Das wird geleistet und da Genussrechte von der BaFin gerne beprüft werden, braucht es eben auch ein entsprechendes Vertragswerk. Dass die Formalien, die rechtlich verlangt sind, eingehalten werden.
Also es schauen im Prinzip zwei Leute drauf, die BaFin und dieser Berater. Und das gibt schon eine gewisse Sicherheit für beide Seiten. Für den Bauern, dass das jetzt keine Seifenblase ist, was er davor hat. Und für den Städter, dass sein Geld jetzt nicht irgendwo im großen Orkus verschwindet.
Ja, und die BaFin, die schaut jetzt nicht drauf, sondern die BaFin macht formale Vorgaben, die man im Grunde sagen kann, die also dem Verbraucherschutz dienen, ja, dass man nicht eine Rückzahlung in Geld verspricht. Also das ist ein qualifizierter Rangrücktritt, den man da berücksichtigen muss. Dass es eben auch sein kann, dass diese Investition verloren geht, mit einem entsprechenden Warnhinweis für den Verbraucher. Und das ist letztlich eine Schutzmaßnahme.
Vielleicht sollte man noch mal kurz sagen, was oder wer die BaFin ist.
BaFin ist die Bundesaufsicht für Finanzen.
Ganz was Strenges.
Genau, ganz was Strenges, ja. Oftmals sind die gar nicht so streng, wenn man mit ihnen telefoniert. Da werden halt Finanzinstrumente geprüft. Vor allem in Hinsicht auf die Verbraucherinformationen, also ob die Investoren entsprechend über ihre Risiken und Rechte aufgeklärt worden sind. Mhm. Normalerweise bedingt so ein Genussrecht eines Prospekts, also ist prospektpflichtig, so heißt das, und das bedeutet, dass Juristen da dran sitzen und ein sehr, sehr langes Vertragswerk, das sehr hohe Kosten auch produziert, anfertigen müssen. Und der Gesetzgeber sieht aber vor, dass es gewisse Ausnahmen gibt. Und einer dieser Ausnahmen ist eine Investition bis zu 100.000 Euro. Und da haken wir auch mit den Städter- und Bauernkonzepten ein, dass wir sagen, es geht nur bis zu einer Investition von 100.000 Euro. Und dann sind die Formalien geringer.
Was sind es in der Regel für Größenordnungen bei den Höfen?
Das ist unterschiedlich. Das hat sich jetzt in 7 Jahren natürlich auch entwickelt. Manche haben höhere Investitionen. Da ist die Investition durchaus bei einem Stallbau oder so bei 200.000 oder 300.000 Euro. Und die entscheiden sich dann, teilzufinanzieren über Genussrechte. Und es gibt auch Betriebe, die das ziemlich genau auch diesen Bedarf haben von 100.000 Euro oder weniger. Wobei man sagen muss, wenn es natürlich deutlich unter 50.000, 60.000 Euro rutscht, dann lohnt der Aufwand auch nicht mehr. Nun, das hat ja doch dieses Vertragswerk zu erstellen, die Anlegerinformationen, das betriebswirtschaftlich prüfen zu lassen. Das hat ja auch, zieht ja auch Kosten nach sich und irgendwann mal muss man gucken, ob es vom Verhältnis noch stimmt.
Was sind denn das für Hofprojekte, die es bislang so gab, die von Städter und Bauern quasi finanziert wurden?
Das war einmal eine Käserei beim Herrn Hase, eben das erste Projekt. Und dann kam relativ schnell ein Hühnerstall bei den Friedingers in Starnberg. Das ist ein Betrieb in Fachach. Und dann gab es einen Stallbau von Herrn Lenz in Zorneding. Und es gab dann nochmal ein Offenstallprojekt. Es ist letztes Jahr dann das erste Mal sind es Bäcker gewesen, die also auch einen Umbau finanziert haben. Das heißt, es macht nicht nur, es ist nicht zwingend Landwirtschaft. Und das Ganze hat sich auch weiterentwickelt. Also dieses Jahr haben wir jetzt war ein Projekt, die Berghammers in Fischbachau. Das ist ein nebenerwerbslandwirtschaftlicher Betrieb, die auf Mutterkuhherde umgestellt haben. Und da ist jetzt also nicht nur, wie wir es bislang hatten, ich zahle 500 Euro ein als Investition und bekomme den Zins in Ware. Das ist eigentlich so das Interessante dran. Man kann es auch so machen, und so haben wir es bei dem Projekt jetzt gemacht, zu sagen, ich zahle und tilge in Ware. Und das ist, je nachdem, welche Bedarfe da sind, haben sich da Variationen ergeben, wie man das ist letztlich sehr, sehr genau auf den Landwirt zugeschnitten.
Es ist auch die Frage, was hat ein Hof anzubieten, was den Städter interessiert. Wenn er keine Produkte hat, die der Städter unmittelbar brauchen kann, macht das ja keinen großen Sinn. Ne? Wenn der nur Weizen anbaut und mir die Weizenkörner gibt, damit fangen die meisten Leute nichts an.
Genau, damit sind wir bei den Bedingungen. Da gibt es also die eine Bedingung ist natürlich ganz klar, dass Produkte am Hof produziert werden, mit denen der Verbraucher auch was anfangen kann. Es gibt aber auch noch weitere. Es ist mit Sicherheit hilfreich, wenn ein Markt vor der Haustür liegt, ja, oder die Ware ansonsten zumindest leicht verschickt werden kann. Wobei das schon trotzdem immer wieder schwieriger ist, weil diese persönliche Beziehung zum Hof natürlich ab einer gewissen Distanz gar nicht mehr möglich ist. Und das Dritte ist, so ein Mensch muss natürlich, zumindest darf er keine Angst davor haben, mit einem städtischen Verbraucher zu sprechen und zu kommunizieren, Einblicke in seine Arbeit zu geben und immer wieder offen zu sein für Fragen darüber, was er wie tut und warum er es so macht, wie er es macht. Also die Kommunikation ist ja, das ist quasi auch noch ein Bildungsauftrag, der damit dranhängt. Ne?
Das ist ein beiderseitiger Vorteil. Der Bauer kann ja dadurch auch erfahren, was will der Städter denn eigentlich von mir? Produziere ich vielleicht am Verbraucher vorbei? Oder wie kann ich mein Marketing so gestalten, dass ich meine Ware an den Mann bringe?
Ja, und das ist tatsächlich ein Gedanke, der sehr neu ist. Also, dass so ein Betrieb sich Gedanken macht, was möchte der städtische Verbraucher? Das ist eine Art zu denken, die so ein bisschen Unterstützung oft braucht. Was allerdings die Landwirte sehr schnell merken und was man immer wieder merkt, das ist dieser Rückhalt und die Wertschätzung, die erfahren wird vom Verbraucher. Und ich kann mir das gut denken, die sind in ihrer Tätigkeit am Land und ziemlich isoliert letztlich von dem Endverbraucher, der dann ihre Produkte verzehrt. und kriegt von daher kein Feedback. Ne? Da hat man es im Restaurant als Koch einfacher, da ist das Feedback ziemlich direkt. Mhm. Und bei Landwirten ist es eigentlich nicht vorhanden. Diese Gemeinschaft, die das finanziert, ist natürlich auch in einem Kontakt und das gibt einen Rückhalt und damit eine Kraft. Ne? Das ist also, hat eine ganz andere Anmutung als ein anonymer Bankkredit. Mhm. Ne? Wenn ich von Menschen Geld bekomme, die Arbeit auch wertschätzen, die ich jeden Tag vollbringe.
Gab es denn eigentlich auch in dem ganzen Verlauf bis jetzt von dem Programm schon negative Erfahrungen?
Nein, glücklicherweise noch nicht, aber es gibt natürlich, ich begleite viele Betriebe, von denen unklar ist, ob sie irgendwann so weit sind, dass sie einen neuen Betriebszweig dazufügen, die einfach dann noch beim Angebot überlegen. Das heißt also letztlich, bis ein Betrieb sich wirklich entscheidet, diesen Schritt zu tun, das kann ganz lange dauern.
Okay, dann wünsche ich für die Zukunft alles Gute.
Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.